gehen wir mal nach Thailand. Und das ungefähr 10 bis 15 Jahre vielleicht in die Vergangenheit. Und dort treffen wir mehrere nordirische Musiker in der Küstenstadt Pattaya. Diese Musiker, die sind Teil eines Missionsteams und sie tun das, was relativ typisch ist für solche Missionseinsätze. Also sie helfen dabei, die Straßen sauber zu halten. Sie machen Musik, zum einen in Schulen, zum anderen in Gefängnissen. Es ist ja gerade in so einem Land mit buddhistisch-animistischer Prägung durchaus eine sehr wichtige Aufgabe. Gerade hier ist diese Verkündigung von der guten Nachricht von Jesus Christus in Wort und Tat so nötig. Aber so richtig zufrieden sind die Musiker noch nicht. Sie würden gerne noch mehr spielen, noch mehr auftreten ist vielleicht das falsche Wort, aber an unterschiedlichen Orten noch spielen. Jetzt ist es so, dass Pattaya eine Stadt ist mit mindestens 30.000 weiblichen Prostituierten. Das heißt, da sind Kinder und auch Männer noch gar nicht mit eingerechnet. Und die Musiker merken, da herrscht so eine richtige Dunkelheit, sichtbar und unsichtbar. Da werden Kinder missbraucht, da werden Menschen gehandelt und misshandelt, Menschen werden ausgebeutet. Und irgendwie schaffen es diese Musiker dann, in einer Bar zu spielen, die letzten Endes nichts anderes als ein Bordell ist. Nach gefühlten 20 Minuten sind sie dann auch schon durch mit dem, was sie so kennen, an Lobpreisliedern. Ist ihr Repertoire sozusagen zu Ende. Und ja, sie müssen überlegen, was sie jetzt machen. Sie sagen sich, okay, wir improvisieren. Also spielen das, was ihnen einfällt. Spontan Lobpreis nennt man das heutzutage teilweise. Aber über was sollen sie singen? Worüber sollen sie spielen? Letzten Endes entscheiden sie sich dazu, die dunkle Situation um sie herum aufzugreifen und Gott anzubeten. Und wir wollen jetzt in das hineinhören, was bei diesem Lobpreis herausgekommen ist. Gott dieser Städte. Einer der Musiker, die dieses Lied geschrieben haben, sagt darüber: Inmitten der ganzen Dunkelheit und Verdrehtheit, inmitten all dem Sex, des Kindesmissbrauchs, dann, wenn es so unmöglich ist, Gott zu sehen, dann ist er immer noch Gott. Er ist der Gott dieser Stadt. Er sehnt sich immer noch nach jedem Einzelnen dieser Menschen. Er will immer noch eine Beziehung mit jedem Einzelnen dieser Kinder, jeder dieser Frauen und jedem dieser Zuhälter. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, der gewaltig, mächtig und staunenswert ist. Der Kern des Ganzen ist, wir hatten kein Lied, als wir in diese Bar eintraten. Aber als wir herauskamen, hatten wir eines. Jeder versteht Prophetie etwas anders, aber das hier war definitiv prophetisch. In den letzten beiden Wochen, da ging es um Anbetung, um Lobpreis. Gucken, ob das hier funktioniert. Kannst du eine Folie weiterklicken? Danke. Es ging um Anbetung und um Lobpreis. Da ging es einmal um diesen Punkt, dass wir berufen sind, anzubeten. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das so aussehen kann. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Anbetung viel tiefer geht. Dass Anbetung weiterführt und weit mehr ist, als einfach nur, dass wir Gott jetzt Lieder des Lobes singen. Wir haben gesagt, dass Lobpreis auch etwas mit uns zu tun hat, dass es um die Beziehung zu Christus geht und dass es darum geht, sich mit dem Geist Gottes füllen zu lassen, ganz konkret in der Anbetung. Ich habe sozusagen gesagt, es geht um dieses Wozu der Anbetung. Es geht um die Auswirkungen der Anbetung, des Lobpreises in unserem Leben. Allerdings haben wir dabei nur eine Seite beleuchtet. Und heute geht es mir nochmal um eine ganz andere Seite, die aber auch so eine Auswirkung, eine Folge von Lobpreis ist. Und wir wollen uns dieser Auswirkung nähern, indem wir uns zwei vermeintliche Gegensätze anschauen. Und wir werden dann auch sehen, was das mit dem Lied und der Geschichte, die wir eben gehört haben, was es damit zu tun hat. Wir haben am Anfang von unserem Gottesdienst gesungen, Völker, freuet euch all, kommt zu dem Vater. Und wir haben auch gesungen, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Es sind Lieder, die wunderbar zu dem passen, was wir vor allem ja, vor 2 Wochen gesagt haben über Anbetung, nämlich, dass Gott uns in seine Gegenwart ruft. Dass er uns dazu aufruft, ihn anzubeten. Und dass das der Grund ist, warum wir hier zusammenkommen. Weil Gott selbst die Initiative ergreift und die Menschen dazu aufruft, ihm zu singen, die Ehre zu geben, ihn als wahren König und Gott zu bekennen. Wir haben auch Psalm 100 gelesen und diesen Psalm ging es ganz besonders, wo alle Bewohner der Erde aufgerufen werden, Gott doch so richtig zuzujauchzen, ihn zu loben und die Freude über ihn richtig auszudrücken. Und das ist etwas, was wir in den Psalmen allgemein und auch im gesamten Alten Testament immer wieder sehen können, dieses Rufen, sich Gott zuzuwenden. Auch Psalm 66 ist da so ein Beispiel, da heißt es, alle Welt bete dich an und singe dein Lob, sie Lob singe deinem Namen. Kommt und seht die Taten Gottes, ehrfurchtgebietend ist sein Tun an den Menschen. Und dieses Rufen, dieses Kommen ist grundsätzlich über die Psalmen hinaus erkennbar. Wer über das Volk Israel beispielsweise, vor allem im Alten Testament spricht, der kommt nicht darum herum, immer wieder auch die Aufgabe zu erwähnen, dass das Volk ein Licht für die Nationen sein sollte. Und Israel sollte damit nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes ein leuchtendes Beispiel sein, sondern auch so richtig anziehend wirken. Jesaja 60 spricht darüber, da wird bereits prophetisch herausgesagt, Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Das ist etwas, was nicht zuletzt durch die Weisen aus dem Morgenland und die Geburt Jesu ja, sich erfüllt hat. Und das heißt, wir erkennen im Allgemeinen im Alten Testament eine ganz konkrete Richtung. Die Nationen werden ermutigt, zu Gott zu kommen. Und vielleicht für die Physikfreunde unter uns, das nennt man auch zentripetal. Also etwas, das auf einen Mittelpunkt hinwirkt, eben zu Gott hin. Dafür war Lobpreis da, dafür war Anbetung da. Man rief alle Welt dazu auf, zur Anbetung Gottes zu kommen und das wurde dann wiederum im Lobpreis deutlich. Und im Neuen Testament folgt jetzt hier so ein Gegensatz. Jetzt kommt sozusagen die Zentrifugalkraft ins Spiel, die wir kennen vom Autofahren, wenn wir um die Kurve fahren oder wer schon mal in einem Kettenkarussell saß, da merkt man das auch. Etwas, was vom Mittelpunkt weg nach außen wirkt und zieht. Und das wird ganz besonders dort klar, wo Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, geht hin und macht alle Welt zu meinen Jüngern. Das ist ein ziemlich krasser Gegensatz, den wir an der Stelle sehen. Nicht mehr die Völker sollen kommen, sondern diese Nachricht, die Jünger, nein, eigentlich Gott selbst durch Jesus Christus macht sich auf den Weg, in diese Welt hinein, hin zu den unterschiedlichsten Nationen dieser Erde. Natürlich kommen beide Richtungen in der gesamten Bibel immer wieder vor, aber die Tendenz ist schon relativ deutlich. Die Menschen sind jetzt auch besonders dazu herausgefordert, zu gehen. Sie sind in diese Welt gesandt. Das heißt, es ist beides wichtig, das Kommen und das Gehen. So eine Veranstaltung wie heute hier, dieser Gottesdienst, die hat seine absolute Berechtigung. Gott ruft dazu auf, zu ihm zu kommen. Jesus sagt das selbst: Kommt doch her zu mir, wenn ihr Lasten habt, die für euch zu schwer sind, die ihr nicht tragen könnt. Ich kann euch etwas viel Besseres geben. Und das ist so wichtig, dass wir als Nachfolger Christi zusammenkommen, um von ihm gestärkt, verändert und geführt zu werden. Und dazu dürfen wir dann natürlich auch andere einladen und damit eben auch sagen: Komm, meine eigene Seele, sing, aber auch ihr hier in Wächtersbach und Umgebung, aus meiner Familie, aus dem Freundeskreis, aus der Stadt, kommt doch her zu Gott. Versammelt euch, um von ihm zu lernen, ihn kennenzulernen und ihn einfach auch anzubeten. Das ist so dieses Kommen der Anbetung. Aber wie wir gesehen haben, es ist genauso wichtig, hier nicht stehen zu bleiben, sondern auch loszugehen. Hinaus in diese Stadt, hinaus in diese Welt. Die gute Nachricht, der Lobpreis, die Anbetung, die sollen eben nicht hier in diesen Räumlichkeiten bleiben, sondern die sollen nach außen getragen werden. Das, was wir hören, was wir beten, singen, reden, das, was wir tun als Gemeinde, das gehört nicht nur hierhin, sondern auch in unsere Umgebung. Und wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann ist eine ganz notwendige Auswirkung des Ganzen die, dass wir auch diesen Ruf hören, hinauszugehen in diese Welt. Kommen und gehen, das ist so dieser erste vermeintliche Gegensatz. Für den anderen Gegensatz schauen wir uns ein paar Verse aus dem Buch Amos an. Amos, vielleicht haben wir das schon mal gehört, vielleicht haben wir den Namen schon mal irgendwo gelesen. Kurz zusammengefasst war Amos eine ganz einfache Person, ein Viehhirte, der von Gott zum Propheten berufen wurde in einer Zeit, als es Israel anscheinend eigentlich relativ gut ging. In einer Zeit, wo man sich an der Freundlichkeit Gottes freute, weil Gott ja in der Vergangenheit gezeigt hatte, wie gut er zum Volk ist, wie er das Volk immer wieder rettet und wie er ihm Gutes tut. Und dann hat man eben Gottesdienste gefeiert und Gott Opfer dargebracht und ihn angebetet. Aber Amos, beziehungsweise Gott durch Amos, hatte dem Volk einige relativ heftige Worte mitzuteilen. Wir lesen da: Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben, die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises, eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Wer sich schon mal ein wenig mit den Propheten aus dem Alten Testament beschäftigt hat, der erkennt vielleicht so ein Muster. Natürlich geht es Gott hier bei Amos und auch bei anderen Propheten nicht darum, Feste und Opfer und den Lobpreis des Volkes grundsätzlich schlecht zu machen. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür oder ein Argument, steht ja da in der Bibel, dass wir jetzt hier diese Veranstaltungen und Gottesdienste ausfallen lassen. Sondern das, was Gott hier kritisiert, ist die Ungerechtigkeit, die im Volk herrscht. Die Armen, die werden unterdrückt. Es wird die ganze Zeit gelogen. Die Wahrheit wird verschwiegen. Es gibt mehr Unrecht als Recht und mehr Böses als Gutes. Und Gott sagt hier: Ihr könnt mich so viel anbeten, wie ihr wollt und so häufig ihr wollt. Wenn ihr singt, dass ihr mich lobt, das aber nicht mit euren Taten und eurem Leben widerspiegelt, dann ist das alles wertlos. Und dabei geht es nicht darum, dass man jetzt ein paar Regeln befolgt oder dass man ein paar gute Taten tut oder dass wir jetzt sagen, gut, es muss mehr Nächstenliebe her. Sondern wenn Gott durch Amos sagt, sucht das Gute und hasst das Böse, dann geht es nicht um eine bestimmte Ethik oder um moralisches Verhalten, sondern darum, dass er sein Volk dazu aufruft, Mitleid zu haben, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Leidenschaft und ein Herz für die Unterdrückten, für die Vernachlässigten, für die Schwachen der Gesellschaft. So wie die Musiker in Thailand den Drang verspürten, mehr zu tun für diese ausgenutzten und ausgebeuteten Menschen, so fordert Gott das hier auch von seinem Volk. Und es mag für uns vielleicht ein Gegensatz sein, wenn wir dann gleichzeitig im Neuen Testament von den ersten Christen lesen, dass sie täglich einmütig beieinander im Tempel waren, so wie wir das vielleicht heute hier im Gottesdienst sind, die dann das Brot brachen beim Abendmahl, so wie wir das später noch machen werden, die dann hier und dort in den Häusern Mahlzeiten mit Freude einnahmen, also Gemeinschaft hatten und dann ja Gott richtig lobten von ganzem Herzen. Es scheint da vollkommen okay zu sein, nein, es scheint sogar gesegnet zu sein, denn Gott tat dieser Gemeinschaft täglich immer neue Menschen hinzu. Also ist der Gottesdienst nun irgendwie doch wichtiger oder sagen wir vielleicht segensreicher? Nicht wirklich. Denn wir lesen auch, dass diese ersten Christen Wohlwollen beim Volk fanden. Wir lesen, wie sie sich um die Gelähmten und um die Armen und die Witwen kümmerten. Das heißt, sie lebten das, was Gott durch Amos hier anprangerte. Das ist ein positives Beispiel für das, was bei Israel teilweise nicht mehr funktionierte. Und damit wird auch klar, diese vermeintlichen Gegensätze, dieses Kommen und zum Vater und in die Gemeinschaft einerseits, das Gehen in diese Welt andererseits, den Gottesdienst mit Liedern und Gebet und Abendmahl auf der einen Seite und an dem sozialen Engagement auf der anderen Seite, diese Gegensätze, die gehören zusammen. Das ist ganzheitliche Anbetung. Was lernen wir jetzt über Gott? Oder sagen wir anders, was lernen wir an der Stelle über Anbetung? In dem Lied zu Beginn, aber auch in den Versen, da haben wir vor allem bei Amos, da sehen wir einen Gott, der sich gerade mit den Leidenden und mit den Ausgegrenzten identifiziert. Einen Gott, der eben nicht beschränkt ist von den negativen Umständen in dieser Welt, egal ob das jetzt Menschenhandel oder Krieg, Ausbeutung, Sklaverei, Rassismus oder was auch immer ist. Einen Gott, der unvergleichbar ist, der Hoffnung ist für die Hoffnungslosen, der Licht in der Dunkelheit ist, Friede für die Ruhelosen. Einen Gott, der selbst dann Gott ist, wenn alles andere um uns herum gottlos erscheint. Das haben wir tatsächlich auch ein wenig letzte Woche erwähnt. Gott ist so viel größer, als wir uns das vorstellen können und kann so viel mehr tun, als wir bitten können. Und das ist erstmal eine gute Nachricht für uns selbst, für uns alle. Denn vielleicht würden wir sagen, wir sind diejenigen, die leiden und die das hören müssen. Es ist noch nicht vorbei. Gott ist da und Gott ist größer. Gott handelt, er hat gehandelt, er ist jetzt am Wirken und er wird noch so viel Größeres tun. Die Band, die das Lied geschrieben hat, die hat das Elend gesehen und die hat es in Lobpreis verwandelt. Sie haben das Leid gesehen und haben dann gesagt, gerade deswegen müssen wir Gott als die Hoffnung proklamieren, als die Hoffnung verkünden. Wenn wir jetzt in den Gottesdienst kommen, wenn wir Gott anbeten, dann dreht sich das in gewisser Weise um. Denn neben aller Hoffnung, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen dürfen, ist dann die Frage, wie wir auf den Lobpreis und die Anbetung, die wir Gott bringen, ähnlich wie bei diesem Lied hier, wie wir darauf reagieren. Die Frage ist, ob wir uns durch das berühren lassen, was Gott berührt. Wenn wir singen, du schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit, was macht das mit uns? Kommen wir ausschließlich zum Gottesdienst, um Gott anzubeten? Oder verstehen wir, dass Lobpreis immer auch diese Funktion hat, uns zu sensibilisieren dafür, dass wir auch gesandt sind in diese Welt? Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf dem Lindenplatz jetzt morgen Evangelisation starten sollten. Und ich rede auch nicht von blindem Aktionismus und davon, dass wir jetzt dann übermorgen ein soziales Großprojekt starten. Und ich rede auch nicht davon, dass es jetzt ganz toll ist, dass wir diesen Soccer Court haben, beziehungsweise für die Stadt einsetzen, dass wir was Gutes für die Stadt getan haben und dass wir jetzt sogar in der Zeitung dann vielleicht stehen. Es ist natürlich alles gut und nicht verwerflich. Aber wovon ich rede, ist, ob wir verändert aus den Gottesdiensten und der Anbetung weggehen. Ob unser Herz nicht nur damit erfüllt ist, was Gott für uns gibt, sondern ob unser Herz zerbricht bei alledem, was unseren Herrn zerbricht. Ob wir wahrnehmen, dass es nicht nur um uns als Christen oder Gemeinde geht, sondern dass Gott immer noch König dieser Menschen ist, selbst dann, wenn wir die Menschen selbst oder die Politik, die Kinder und die Jugendlichen, die Migranten, die Gottlosen, die Drogenabhängigen, die Prostituierten, die Einsamen, die psychisch Angeschlagenen oder all die Verrückten da draußen, wenn wir all die vielleicht innerlich schon abgeschrieben haben. Gott ist immer noch König dieser Menschen. Stärke in ihrer Schwäche, Liebe in ihrer Zerbrochenheit, Freude in ihrer Trauer und Traurigkeit. Er ist immer noch Gott. Und all das, was ich eben gesagt habe, wenn sie sich dessen bewusst werden. Wie das geschehen kann und welche Rolle wir dabei spielen, das ist eine andere Frage für einen anderen Zeitpunkt. Uns gilt aber die Herausforderung, uns von Gott mit der Liebe, Leidenschaft und mit Gebet für diese Menschen füllen zu lassen. Hier im Gottesdienst und überall da, wo wir anbeten. In dem Lied haben wir eben gehört, ja, größere Dinge müssen noch geschehen. Auch hier in dieser Stadt, in Wächtersbach und Umgebung. Und das passiert da, wo Gottes Ruhm erstrahlt aus lebendigen Herzen. Herzen, die von Gott erfüllt werden mit Lobpreis für ihn und mit Liebe für diese Stadt. Amen.